Um Freiheit als Unternehmer aufzubauen, ist es der Traum von jedem Agenturinhaber und B2B-Dienstleister, ein Vertriebsteam zu haben, was Umsätze macht, wenn man selber im Urlaub ist. Ein Traum, viele machen es aber zur Realität und wir haben hunderte Kunden dabei begleitet, erfolgreich Vertriebsteams aufzubauen. Und in diesem Video gehen wir die Breakdowns durch. Was sind die häufigsten 5 Fehler, die du vermeiden sollst, wenn du ein Vertriebsteam aufbaust? Das sind Fehler, die ganz häufig auftreten. Ich kann dir eine Sache sagen, ich wünschte, Fehler Nummer 4 wäre mir nie passiert. Das hätte mir sicher 1 bis 1,5 Jahre lang Zeit gespart und wir wären schon viel früher dort, wo wir jetzt sind. Und damit starten wir los. Vermeide die 5 Fehler. Fehler Nummer 1, du kennst es vielleicht, du hast selber bis jetzt alle Deals geclosed. Du hast vorne Neukundendeals geclosed und du hast Bestandskundendeals verkauft. Und da du das immer gemacht hast, überlegst du dir irgendwann, okay, ich möchte jetzt einen Verkäufer installieren, der mir vielleicht Dinge abnimmt. Der soll Dinge übernehmen. Und dann stellst du den ersten guten Verkäufer ein und der erste gute Verkäufer kommt auf die Idee, wer soll bei dir Bestandskundenverkäufe machen, wer soll Neukundenverkäufe machen. Und ich kann dir eine Sache versprechen. Ganz unabhängig, wie dein Geschäftsmodell ausschaut, empfehle ich dir eine Sache sehr, sehr stark. Und zwar in einer Ausnahme würde ich machen, bei Enterprise-Deals. Bei großen Enterprise-Kunden, wenn du die hast, musst du Frontend, das heißt Neukunden und Bestandskunden, nicht stark trennen. Ansonsten würde ich es immer stark trennen. Das heißt, dass eine andere Person Neukundengewinnung macht und eine andere Person Bestandskunden-Selling. Warum wollen wir das machen? Und wenn du selber aktuell noch der Verkäufer bist, dann gibst du zuerst das eine ab und baust dann eine andere Person auf und gibst das andere ab. Die Trennung machen wir aus folgenden Gründen. Stell dir mal vor, du bist Verkäufer und du hast einen vollen Kalender mit Sales Calls. Jetzt hast du auch Bestandskunden Calls. Jetzt solltest du aber der perfekte Bestandskundenverkäufer. Was hat der für Aufgaben? A, er sollte auf jeden Fall Empfehlungen generieren. Weil wenn ich Bestandskunden etwas verkaufe, dann muss ich eine Beziehung und eine Bindung zu denen haben. Und wenn ich eine gute Bindung habe, kann ich ja hoffentlich auch Empfehlungen generieren. Eine der wichtigsten Komponenten im Business ist, Empfehlungen zu generieren. Und das geht am allerbesten im B2B-Segment, wenn man den Kunden danach fragt. Wenn man eine gute Beziehung hat, und das ist ein verkäuferischer Skill. Deshalb sollte das jemand machen, der verkaufen kann. So, das ist eine Aufgabe. Die nächste Aufgabe wäre, bestehende Bestandskunden abzusellen, verlängern. Dann Feedback einzuholen, fragen, wo sind sie zufrieden, wo sind sie nicht mega zufrieden. Und dann eine Aufgabe, die ganz, ganz viele Kunden vergessen, ist immer wieder, sag mal, du hast mal 100 Kunden gehabt, die dein System durchlaufen sind, mit denen du mal zusammengearbeitet hast. Du brauchst einen Verkäufer, der konstant, kontinuierlich bei den inaktiven Kunden dran ist und diese versucht, wieder zu reaktivieren. Das ist das Nummer-1-Ziel, was wir haben wollen. Gute Verkäufer, die inaktive Kunden wieder reaktivieren. Erst die Woche haben wir 2 inaktive Kunden reaktiviert. Was sind inaktive Kunden? Kunden, die mal früher Kunden waren bei uns, seit einem Jahr, über 1,5 Jahren nicht Kunden mehr waren bei uns und jetzt wieder Kunden sind. Und was ist der Vorteil, wenn du das machst? Erstens, wenn du inaktive Kunden hast, hast du einen Zusatz-Income-Strom, den du damit produzierst. Der Vorteil, der sich daraus aber ergibt, ist, du hast ganz geringe, also du hast kaum Akquisekosten, weil du musst nur den Verkäufer zahlen, der den Deal closed, musst aber nicht extra Marketing machen und so weiter und so fort. Wenn das ein Kunde ist, mit dem du gut zusammengepasst hast, dann hast du auch viel mehr Vertrauen bei inaktiven Kunden als bei neuen Kunden. Das heißt, dadurch macht die Trennung natürlich Sinn. Und ein Bestandskundenverkäufer kann unendlich viel Zeit mit bestehenden Kunden auch verbringen, Beziehungen aufbauen, Beziehungen ausbauen und das zu entwickeln. Gleichzeitig, wenn wir auf die Neukundenseite schauen, ist es dort so, dass ich unendlich als Verkäufer auch Follow-up machen kann. Ich kann meine eigenen Deals, die ich geclosed habe, ich kann Setting-Calls übernehmen von anderen, ich kann Follow-ups machen, ich kann Follow-up-Leads nurturen. Das heißt, da ist auch ganz viel Umsatzpotenzial, was gehoben werden kann. Und wenn du es jetzt so machst, dass du einer Person beides gibst, schwöre ich dir eine Sache, so habe ich es früher gemacht und deshalb ist es auch einer der häufigsten Fehler, den ich auch bei Kunden sehe, ist das ein Thema, wo du dann sagst, dann leidet die Qualität von beiden. Und wenn die Qualität leidet, leidet die Conversion. Und was bedeutet das? Es bedeutet vielleicht, dass der Vertriebler sogar gleich viel verdienen wird, wie wenn er beides macht, wie wenn er eins macht. Aber dass für dich als Firma weniger rauskommst, weil weniger Closes, das heißt Deals, Sales Calls, die man hat, geclosed werden und weniger aus Bestandskunden rausgeholt werden. Und deshalb, wenn du jemanden Constraints gibst, das heißt, wenn du jemanden einsperrst, unter Anführungszeichen, in den vollen Fokus gibst, wenn du ihn einsperrst und sagst, mach mir nur das Maximum mit den Bestandskunden und einen anderen, mach mir nur das Maximum mit Neukunden, dann schaffst du dadurch Laserfokus. Und dann ist es natürlich das, was du brauchst, wo du genug Opportunities kreieren musst in beiden Seiten. Deshalb muss deine Firma auch groß genug sein, dass es Sinn macht, um das zu delegieren. Aber trenne diese 2 Dinge zwingend. Was? Warte, wir geben das Playbook, unser Sales-Team-Playbook, kostenlos her. Leute, crazy. Unter diesem Video kriegt ihr unser Sales Team Playbook, wie wir innerhalb von 30 Monaten ein Sales Team aufgebaut haben, was nachhaltig 600.000 Euro Monatsumsatz macht. Absurd crazy, geben wir komplett kostenlos her. Recruiting, Know-how, Verständnis von Provisionssystemen und allen möglichen Sachen, da fliegt sogar das Mikro rum, wie krass das ist. Deshalb, wenn du ein Sales Team aufbauen möchtest, klick unter diesem Video auf den Link und hol dir unser Sales Team Playbook. Absurd magisch. Der nächste Fehler. Ganz, ganz wichtig ist am Anfang, gerade am Anfang, wenn du Vertriebler hirest, dann möchtest du eine Sache nicht machen. Du möchtest dich nicht stark für Vertriebler verbiegen. Als ich unseren ersten bzw. unseren zweiten Vertriebler geheirat habe, habe ich geglaubt, er kennt sich gottlos aus, ist ein absoluter Crazy King und er soll mir alle Sales-Systeme bitte anpassen. Er hat Setting umgeschmissen, er hat den Closing-Prozess angepasst, er hat viele Dinge verändert. Ich habe das Provisionsmodell auch mich nach ihm gebogen, wie er es haben wollte. Wozu hat das geführt? Erstens, es war ein verschobenes Führungsgefüge, weil er hat sich so ein bisschen superior gefühlt. Das heißt, er hat sich so ein bisschen gefühlt, er hat die Führung von mir nicht so akzeptiert, weil ich auch keine gute Führung damals gemacht habe. Ganz legitim, mein Fehler. Aber das, was ich dir sagen kann, ist, wenn du dich zu stark für den Vertriebler verbiegen musst, dann ist es häufig ein Problem. Und dann musst du entweder schauen, dass du deine Leadership-Skills verbesserst oder du hast einfach so einen Vertriebler vor dir sitzen, der ein unendlich großes Ego hat und damit gefühlt, jeder muss sich für mich verbiegen. So eine Person ist nicht optimal in deinem Team und wird niemals ein gemeinsames Winner-Team aufbauen und kreieren. Das heißt, verbiege dich nicht für Vertriebler, egal wie gut sie sind. Was du schon machen kannst, ist Provisionsmodelle mit für ihn optimieren oder Dinge optimieren, wenn du ein Top-Talent hast. Aber ganz, ganz wichtig, verbiege dich nicht weder in deiner Kultur, noch in deinen Systemen, noch in deinen Regeln. Und wenn wer neu reinkommt, am Anfang ihn immer erstmal machen lassen. Wenn wer anders zum Beispiel als Closer reinkommt, erst einmal Setting Calls machen lassen. Wenn wer reinkommt und zeigt, Setting kann ich gut, okay, dann kann er seinen eigenen Style probieren nach einer Woche oder nach, keine Ahnung, was auch immer. Und wenn das gut funktioniert, juhu, dann kann man das auf andere ausweiten. Aber gib nicht zu schnell und zu viel Verantwortung ab, weil du glaubst, irgendwer hat Track Record. Jeder, der reinkommt, kann erst einmal den Prozess rocken und dann anpassen. Du verlierst maximal eine Woche, aber wenn du alle Sachen anpasst und dann zurück umstellst, verlierst du 1-2 Monate und die Downside, dass dein gesamtes Team schlechter performt. So wie es mir häufig gegangen ist. Schritt Nummer 3, ganz, ganz wichtig. Das Provisionsmodell so bauen, dass du Geld sparst. Das war mein Mindset Nummer 1, was ich am Anfang gehabt habe. Ich baue lieber das Provisionsmodell so, dass ich am Anfang vielleicht schlechter dastehe, aber hinten raus ich viel mehr verdiene, weil ich das Provisionsmodell so gebaut habe, dass ich mehr verdiene und andere weniger verdienen. Ganz, ganz gegenteiliges Mindset möchtest du haben. Und zwar, und ich habe immer gedacht, es ist so, weil die Firma, wenn ich zu viel Provisionen hergebe, was habe ich dann für ein Problem? Dann habe ich das Problem, dass ich die Provisionen, die ich ausschütte, mich sozusagen kidnappen irgendwann und dass ich gar keine Profitmarge mehr fahren kann in der Firma oder ich zu wenig in Fulfillment investieren kann. Aber eine Sache darfst du nicht vergessen. Wenn du Provisionen prozentual ausschüttest und bestimmte extrem gute Verkäufer extrem gut verkaufen und mittelgute Verkäufer mittelgut verkaufen. Ich zahle lieber 15% jemanden Provision als einem schlechten 5%, weil der 5%, dem ich 5% zahle, kann trotzdem noch teurer sein als bei einem Exzellenten, dem du 15% zahlst. Das muss natürlich alles in einem Kontext gesetzt werden und so weiter und so fort. Aber was ich damit meine ist, eine schlechte Closing-Rate ist das teuerste, was es gibt, weil wenn du eine 15% Closing-Rate gegenüber eine 30% Closing-Rate hast, hast du mit dem einen, machst du doppelt so viel Umsatz, macht der eine doppelt so viel Umsatz mit der andere, bei gleichen Marketingkosten, gleichen Settingkosten, gleichen Overhead, alles gleich. Und deshalb bau dein Provisionsmodell so auf, dass du Win-Wins kreierst und dass du richtig gute Top-Verdiener kreierst, die Bock haben, Gas zu geben, Bock haben zu wachsen, aber bau dir kein System auf, wo du Fixum-Schnorrer hast, wo du hohes Fixum zahlst, sondern eher hohe variable Vergütungsmodelle schaffst. Das führt zum Erfolg. Fehler Nummer 4. Als wir unser allererstes Sales-Team aufgebaut haben, habe ich einfach bei meiner Handyliste geschaut und habe meine 5, 6 Kontakte, die ich gehabt habe, die eventuell Vertriebler kennen, fragt, wen sie kennen, der Vertriebler sind, wir suchen Leute in unserem Vertriebsteam. Was habe ich da gemacht? Mit denen telefoniert, Kontakte von denen geholt und dann habe ich ungefähr so 7, 8, 10 weitere Kontakte bekommen. Die habe ich alle wieder angerufen und nach Empfehlungen gefragt. Und teilweise die Leute, die ich gehabt habe, habe ich gleich interviewt und dann trotzdem nach Empfehlungen gefragt. Dadurch habe ich innerhalb mit einem Aufwand von 5 bis 10 Stunden, habe ich 30 Kontakte generiert und Bewerber generiert. Das Empfehlungsthema habe ich damit extrem gut gespielt und das ist auch, funktioniert auch gut. Aber dann haben wir keine predictable Systeme aufgesetzt, keine planbaren, vorhersehbaren Systeme, um Top-Talente anzuziehen und haben was damit verursacht? Wir sind nur auf Empfehlungen und Netzwerk irgendwie an Bewerber rangekommen und haben keinen wirklich planbaren, vorhersehbaren, strukturierten Prozess gehabt, um Top-Talente zu skalieren. Als wir vor einem halben Jahr mittlerweile eine Vollzeitperson geheiert haben, die nichts anderes macht als Recruiting, haben wir eine Sache nachhaltig für uns verändert. Und zwar ein Fehler, den wir so häufig sehen, die Wichtigkeit von Recruiting unterschätzen im Vertriebsaufbau. Wir haben eine Person Vollzeit in unserem Team, die nur Recruiting macht. Die ist nur dafür verantwortlich, Top-Bewerber bei uns reinzubekommen und davor zu qualifizieren und dann Termine zu legen mit dem nächsten Schritt, mit der Person im nächsten Prozessschritt. Das heißt, entweder jemanden, der, keine Ahnung, das weitere Interview führt oder den Probetag vereinbart oder, je nach Rolle. Wenn du ein Top-Team aufbauen möchtest, musst du gutes Training haben, du musst gutes Leadership haben, das ist außer Frage. Aber die Core-Essenz, der Kern, mit dem du anfängst, sind die Leute, die du rekrutierst. Und A, die Wichtigkeit sehe ich so häufig unterschätzt. Ja, ich will ein geiles Vertriebsteam aufbauen. Hast du abstrakt 10 von 10 gute Recruiting-Systeme? Generierst du in der Woche crazy viele Bewerber? Hast du einen guten Prozess, die vorzufiltern? Hast du einen guten Prozess, die reinzusellen? Hast du ein gutes Provisionsmodell, in dem du Top-Talente sellst? Hast du das? Wenn ja, dann kannst du mega gut dadurch ein Vertriebsteam aufbauen. Und das sehe ich immer wieder unterschätzt in der Wichtigkeit. Egal, ob wir Cold-Calling-Teams mit Kunden aufbauen, Setting-Teams, Closing-Teams, egal, ob es Full-Pipeline-Vertriebler sind, egal welches Ding. Die Wichtigkeit von Recruiting, wenn du sagst, okay, du willst ein Killer-Sales-Team aufbauen, ist 10 von 10. Das ist eine der wichtigsten Dinge, die es überhaupt gibt, wenn du ein gutes Vertriebsteam aufbauen möchtest. Und das ist etwas, was A, viel Energie kostet. B, du musst viel mehr gute Bewerber durchlaufen, als du denkst. Wenn du sagst, du willst 2 Killer-Closer haben, dann kann es sein, dass du, sagen wir, du musst, um 2 Killer-Closer zu haben, musst du vielleicht 8 bis 10 Leute gehabt haben, die gestartet haben bei dir, die du getestet hast und ausprobiert hast. Dafür musst du vielleicht, wenn wir auf 8 hochgehen, musst du vielleicht dich mit 15 bis 20 geeinigt haben und sagen, ja, wir machen das und dann starten doch welche nicht. Dafür musst du wahrscheinlich irgendwie 40 Zweitinterviews führen und dafür musst du 100 Erstinterviews führen. Wenn du wirklich 10 von 10 Killer haben möchtest, wenn du absolute Maschinen haben möchtest, sieh das vielleicht realistischer an, im Closing. Und wenn du jetzt sagst, ah Stefan, ist ja viel zu viel Aufwand, viel zu viel Energie. Ein Vertriebsteam, was top ist, baut sich nicht mit einem Schnipser von heute auf morgen. Das ist wichtig, was man verstehen muss. Das ist nicht von einem Tag auf den anderen. Aber der Wert davon, wenn das einmal gut aufgebaut ist, ist crazy abstrakt, out of this world. Und wenn du es hast, du kannst es ja auch aber erstens einmal gut machen. Ich weiß noch, unser erstes Vertriebsteam, was wir gehabt haben, das war gut. Das hat nichts mit dem zu tun, was unser heutiges Team ist. Aber es war gut. Gut hat ausgereicht für das Level, was wir damals hatten. Und du musst immer besser und besser werden. Und so auch deine Recruiting-Systeme. Und deshalb, eine der wichtigsten Dinge, wenn du ein Vertriebsteam aufbaust, alle wollen immer Tracking-Sheets, alle wollen immer CRM-Systeme, alle wollen immer perfekte Sales-Skript. Das Recruiting ist einer der entscheidendsten Komponenten und das wird nach wie vor massiv unterschätzt. So habe ich es auch gemacht und so machen es ganz, ganz viele unserer Kunden. Nur mal zwischen uns zwei ganz kurz. Jetzt hast du ja schon vom Sales-Team-Playbook gehört und hast dann noch nicht cold. Was macht dich noch unsicher? Was ist das, warum du noch nicht cold hast? Unter dem Video 48 Seiten absurdeste Guideline, wie du dein Sales-Team aufbauen kannst. Das, was dich aufhält in deinem Business, ist Dinge, die du nicht weißt. Und deshalb hole das kostenlose Sales-Team-Playbook von uns. Es bringt dich massiv voran in deinem Business. Unter diesem Video, Link, holst dir. Viel Spaß. Und Fehler Nummer 5. Wenn du denkst, du baust jetzt einen Vertrieb auf und möchtest ein Vertriebsteam aufbauen, haben Leute natürlich umso mehr Bock, wenn du sagst, es wird was Großes, was Tolles, was Schönes, was wir Cooles aufbauen. Und du denkst am Anfang vielleicht, ja, ich baue mal ein kleines Vertriebsteam auf. Denke von Anfang an gleich größer. Denke nicht, ich heire jetzt mal einen Cold Caller oder zwei. Sondern du möchtest gleich das Ding größer denken. Dadurch baust du andere Systeme, gehst mit einer anderen Herangehensweise heran, kannst andere Teammitglieder auch heiren und andere Motivation. Denn eine große Vision und etwas Großes, da wollen Menschen ein Teil von sein. Und das ist auch bei einem Vertriebsteam so. Das heißt, anstatt zu denken, ich heire nur einen Vertriebler, denk etwas größer. Stell dir vor, was wäre, wenn deine Glaubenssätze keine Barrieren hätten? Wie groß wäre dein Vertriebsteam in 2 Jahren, in 5 Jahren? Wie groß möchtest du dein Team haben? Und bau das Schritt für Schritt auf, von Anfang an mit der richtigen Vision, mit dem richtigen Modell, mit den richtigen Systemen. Und damit kannst du dein Vertriebsteam